SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Gärtnern im Wandel, wie wird der Garten klimafest? Mit diesem Thema beschäftigt sich unser Leute-Gast schon sehr, sehr lange. Ich begrüße ganz herzlich Veronika Schubert. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
In diesen Zeiten fragen sich allerdings viele Menschen, wie bleiben wir zuversichtlich bei Themen wie Krieg und Krise? Jetzt las ich so eine schöne Überschrift. Garten ist ein Ort der Hoffnung. Wie sehen Sie es?
Absolut. Garten ist ein Ort der Hoffnung für mich natürlich schon sehr lange als Berufsgärtnerin. Aber ich sehe auch jetzt, wie man sich immer mehr in seinen Garten auch gerne zurückzieht. Und das heißt ja nicht umsonst, man erdet sich oder man gräbt in der Erde und hat dann wirklich bald das Gefühl, herunterzukommen, seine Angst zu verlieren, im Drinnen zu sein, also der Garten. Es gibt auch die Gartentherapie, die nicht umsonst entstanden ist, dass man Leute, die Probleme haben, hier abholt und abfängt. Ja.
Jetzt hat nur leider nicht jeder einen eigenen Garten. Sie sagen, der kleinste Garten ist der Blumentopf. Jeder fängt ja mal klein an. Wie war es denn bei Ihnen?
Ja, als Kind habe ich natürlich auch mit Blumentöpfen begonnen und auch habe ich als Kind mit meinem Vater, der ein passionierter Gärtner war, ein Hobbygärtner, gerne mitgearbeitet. Ja, aber es beginnt absolut im Blumentopf und man kann ja auf dem Balkon, auf der Terrasse, auch schon im Zimmer am Fensterbrett ein kleiner Blumentopf und es entsteht schon sehr rasch dieses Gefühl des Gärtnerns.
Sie sind Gartentechnikerin geworden. Diesen Begriff kannte ich so gar nicht. Können Sie uns mal erklären, was dahinter steckt?
Ja, das ist, würde ich sagen, eine österreichische Spezialität an einer Ausbildung. Das gibt es so in Deutschland nicht. Wir haben die Möglichkeit, es gibt mehrere Schulen in verschiedenen Fachrichtungen, die eine Lehre verbinden mit dem Abiturabschluss. Also man ist dann 5 Jahre in Ausbildung und ist dann gelernte Gärtnerin oder eben Gartentechnikerin, weil man spezialisiert sich, ich habe mich spezialisiert aufs Planen von Gärten, auf Gartengestaltung und kann dann eigentlich sofort ins Berufsleben einsteigen.
Bei Ihnen gibt es eine lange Verbindung zum Thema Garten. Sie sind im Grunde in einem groß geworden am Rande des Wienerwalds. Das klingt jetzt sehr idyllisch. Was ist das für ein Garten?
Ja, das ist ein ganz normaler Hausgarten eigentlich, aber ich würde sagen für Wien ein relativ großer Garten. Das habe ich meinen Großeltern noch zu verdanken. Das war noch vor 2 Generationen nur Wienerwald. Das heißt, hier ist die Stadt ein Stück in den Wald hineingewachsen. Und damals war das notwendig, weil da gab es nichts. Da musste man in Kriegszeiten und in Nachkriegszeiten versuchen, ein Stück Grund zu bekommen, um die Familie zu ernähren. Und so hat eben auch unsere Gartengeschichte begonnen.
Können Sie sich noch an Ihre ersten Erlebnisse in diesem Garten erinnern? Was für Bilder kommen da?
Da war noch ein großer Gemüsegarten, also der halbe Grund war nur Gemüse. Ich sehe da meine Großmutter, wie sie werkt und zwischen den Bohnen herumgeht, mit damals Seidenstrumpfhosen alten die Bohnen aufbindet, wie sie Bretter, statt um ein bisschen trockene Wege zu haben, legt und wie sie immer auch schon eine Kompostwirtschaft betreibt. Das sind so die ersten Bilder, die da kommen, ja.
Damals musste man das im Grunde machen, um auch zu überleben. Heute scheint es eher ein Luxusthema zu sein, oder?
Es kommt wieder in diese Richtung. Also es war dazwischen, mein Vater, der hat dann aus unserem Garten eher einen Ziergarten gestaltet. Das war sein größter Wunsch. Als Kriegskind hat er in seiner Kindheit halt immer auch nur im Garten gearbeitet und musste Gemüse ernten und hat das nicht nur so positiv gesehen. Und sein großer Luxus war, seinen Ziergarten zu haben. Aber jetzt durch meine Generation und auch durch die meiner Kinder dreht sich das wieder. Und auch durch die Zeiten, die jetzt vorherrschen. Ja,
und das Büchlein zum Gärtnern im Wandel erscheint morgen von Veronika Schubert. Und ihre Botschaft darin, jede Pflanze hilft im Grunde, Kohlendioxid abzubauen. Aber da gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Pflanzen, die einen mehr, die anderen weniger, oder?
Also ich würde sagen, jeder Beitrag grün ist ein guter. Und ich möchte mal so ein bisschen Mut machen, dass man sich durchaus auch als Gärtner, als Klimaschützer oder Schützerin fühlt, weil eben, wie gesagt, jedes Stückchen Grün, jedes Blatt ist ein guter Beitrag. Also so fangt es mal an, im Kleinen.
Und dieses Stichwort Mut machen, das greifen Sie dann, glaube ich, auch auf bei den Klimawandel-Gewinnerpflanzen. Denn so etwas gibt es tatsächlich, war ich überrascht.
Ja, ich denke, das Wort hat sich geprägt in der letzten Zeit, weil man das eben nicht nur negativ sehen muss in seinem Garten. Ja, wir sind immer schon im Wandel. Jeder, der gärtnert, weiß das. Überhaupt bei uns hier in Europa, wir haben Jahreszeiten, wir haben einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst. Also hier wandelt sich's schon unterm Jahr. Es ist auch immer wieder so, dass wir das schon früher herkannten, dass die eine Pflanze nicht so gut wächst und die andere schon. Und das auch das ist im Wandel. Und auch ist es ein Wandel vom Samenkorn bis zum großen Baum. Also der Wandel ist eigentlich das, was den Garten prägt. So. Und jetzt haben wir den Klimawandel. Der ist natürlich nicht gewünscht und auch nicht positiv, kann man nicht schönreden. Aber im Garten selbst sehe ich es jetzt nicht als Tragödie, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Bedeutet zum Beispiel frühere Ernten beim Gemüse?
Ja, das wäre zum Beispiel etwas, was man noch nützen kann durchaus. Also sich die Jahreszeit verlängert sich, also die Gartensaison verlängert sich. Es beginnt früher im Jahr schon, es beginnt früher der Frühling und es endet später der Herbst. Und wenn man möchte, könnte man, geht es davon aus, man hat drei verschiedene Sets, eine Vorkultur, eine Hauptkultur, eine Nachkultur im Gemüsegarten, dann könnte man beginnen, noch eine Kultur einzuschieben. Also das wäre zum Beispiel etwas, was man nützen kann.
Die Wetterextreme nehmen zu, es gibt Trocken- und Hitzeperioden. Da liefern Sie dann ein Beispiel, was mich auch überrascht hat, dass beispielsweise Schädlinge dadurch sogar verschwinden.
Ja, das gibt's auch, aber es kommen natürlich auch neue dazu. Aber es gibt auch welche, die bisher, also wie alle Lebewesen, also es gibt Pflanzen und Tiere, die diese anderen Verhältnisse nicht mehr wollen und dann verschwinden.
Haben Sie ein Beispiel, wer verschwindet?
Die Kirschessigfliege zum Beispiel, weil da die Männchen, die über 28 Grad nicht mehr fruchtbar sind. Und dann ist es aus, dann gibt es einfach keine Nachkommen. Ja? Aber es gibt natürlich auch andere Schädlinge, die durchaus zunehmen können. Ja?
Welche sind
das? Wie zum Beispiel, man kennt das aus dem Zimmer, die Spinnmilben. Das ist zum Beispiel so ein typischer Trockenheitsschädling. Ja?
Wie kann man da vorgehen? Haben Sie da gleich einen Tipp?
Ich bin ja eher auf der ökologischen Seite und ich sage dann immer, ja, so vor allem Gelassenheit, nicht zu schnell eingreifen, aber man muss immer die Bedingungen verändern. Also mal schauen, mal lüften, zum Beispiel im Glashaus oder im Zimmer muss man auch mal lüften. Man könnte etwas abwaschen auch. Also ich denke jetzt auch, mache jetzt einen Sprung zu den Blattläusen, die man ja wirklich sehr viel im Garten hat. Nicht sofort in Panik verfallen und schon gar nicht spritzen, sondern warten, auf die Nützlinge warten, dann kommen die Marienkäfer, die stellen sich ein, die Florfliegen und die sind ganz froh, dass sie da noch eine Nahrung vorfinden.
Also die Natur regelt das manchmal sogar von alleine?
Ja, die regelt das manchmal. Und wenn man es gar nicht aushält, dann genügt es oft, zum Gartenschlauch zu greifen und das mal abzuspritzen.
Mit der wichtigste Tipp, den Sie weitergeben fürs Gärtnern im Wandel, hat mit der Erde zu tun. Was geben Sie da weiter?
Ja, alles beginnt im Boden, was unsere Pflanzen betrifft. Und der Boden ist wirklich der größte Schatz, den wir im Garten haben und um den wir uns ganz, ganz dringend kümmern müssen. Auch im Hinblick auf den Wandel, im Hinblick auf mehr Trockenheit und auch Starkregenereignisse, also all die Dinge, mit denen wir fertig werden müssen, ist der Boden das Wichtigste.
Welcher Boden soll es sein? Welche Erde nehmen?
Also der beste Boden für Gärtner ist der Lehmboden. Und im Vergleich dazu, um das grob einzuteilen, gibt es den Sandboden. Der ist sehr durchlässig und kann dafür dann wieder weniger Wasser und Nährstoffe speichern. Das Durchlässige ist aber gar nicht schlecht, ja? Weil da gibt es auch keine Staunässe. Dann gibt es den Tonboden als vis-à-vis. Der ist wiederum sehr gut Wasser- und Nährstoffspeichernd, aber zu dicht. Ja? Also da entsteht dann auch schon mal Staunässe und das ist ein zu schwerer Boden. Das ist ein bisschen Gärtnerlatein. Ja. Das, was wir wollen, ist ein Lehmboden. Und es ist auch gar nicht so schwer, das festzustellen, was ich denn im Garten habe. Da gibt es diese Fingerprobe, diese Bodenprobe. Man nimmt einfach ein Stückchen Erde aus dem Boden und reibt das zwischen den Fingern, bis das so es kann so eine Wurst ergeben. Ja?
Also, das ist gut dann?
Das ist dann schlecht, wenn Sie eine zu dünne Schmiere, es ist so wie wenn Sie töpfern, ja? Wenn Sie Ton haben, denken Sie an den Ton beim Töpfern. Wenn Sie das im Boden haben, das ist nicht gut. Weil das ist zu dicht, das dichtet ab.
Es sollte bröckelig sein.
Das sollte dann, genau. Und wenn diese Wurst, die Sie da formen, etwas zerfällt und bröselig wird, dann kommen Sie in Richtung Lehmboden und den möchten wir.
Das
ist genau der Richtige.
Ja. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Ganz häufig wird aber Torf noch angeboten. Sollte man auf keinen Fall kaufen, weil Moore, wo es ja herkommt, so ein guter Klimaschützer sind.
Ja, Moore sind für uns wirklich auch ein großer Schatz auf dieser Welt. Also es geht, wenn man denkt, es sind nur 3% der Erdoberfläche, machen Moore aus und sie können aber 30% Kohlenstoff speichern, was jetzt ganz wichtig ist. Und man weiß heute, das hat man früher nicht gewusst. Es ist natürlich, wenn man das einer Erde beimischt, gärtnerisch gesehen, ist das eine gute Struktur. Aber wir können das auch ersetzen. Wir müssen keinen Torf dabei haben. Im Garten geht das zum Beispiel ganz einfach. Wenn man Moorbeetpflanzen hat, wie Rhododendren, dann legt man sich einen Laubkompost an. Da geben sie nur Laub drauf. Und der bekommt dann dieses saure Milieu, was eigentlich der Torf auch ausmacht.
Kann ich also dadurch ersetzen. Ja. Es gibt ja schöne Moore auch hier in Baden-Württemberg. Kaltenbronnen kann man toll spazieren gehen. Mhm. Inzwischen werden Moore auch wieder bewässert, bei Ihnen in Österreich vermutlich auch.
Ja, es gibt also die Renaturierung der Moore. Wir haben zum Beispiel im Waldviertel in Österreich Moore. Aber die Moore bei uns haben ja Gott sei Dank noch nicht so viel Schaden erlitten. Aber dort, wo wirklich in großem Stil Torf abgebaut wird, in anderen Ländern, da ist das dann schon ein Problem. Ja.
Jetzt wollen wir natürlich alle möglichst gesunde und starke Pflanzen im Garten haben. Da geben Sie auch gute Tipps weiter. Brennnesseln zum Beispiel und Ackerschachtelhalm. Was mache ich damit?
Ja, das ist, wir sagen immer, wir gewinnen Pflanzenkraft aus Pflanzensaft. Also das ist so ein bisschen unser Überbegriff. Wir stellen aus Pflanzen Jauchen, Brühen, Tees her, um damit wiederum Pflanzen zu stärken und wenn sie stark sind oder auch gegen Schädlinge und Krankheiten zu schützen. Und mit dieser, das ist eine vorbeugende Maßnahme.
Klingt so ein bisschen wie das Immunsystem stärken.
Ja, das ist genau das ist es im Prinzip, ja. Und die Brennnessel ist zum Beispiel überhaupt eine wunderbare Pflanze. Also die bringt auch sehr viele Nährstoffe dann mit, wenn man die dann ausgießt. Jauche ansetzen ist natürlich nicht ganz so gewollt manchmal, weil da entsteht auch ein Geruch, aber dann gibt man ein bisschen Kalkstickstoff drauf und dann geht das schon. Also dann findet man den Geruch wieder. Aber auf jeden Fall ist das zu empfehlen.
Das heiße Gartenthema heißt Wassersparen. Kluges Wassermanagement ist da gefordert. Wie viele Regentonnen haben Sie?
Ja, ich habe schon einige. Ich habe sogar eine Zisterne, also eine versenkte Regentonne mit doch 5 Kubikmeter Fassungsvermögen. Also
wow.
Das ist schon ganz fein, sowas zu haben, muss ich sagen, ja.
Das Regenwasser ist ja besser als das Wasser aus dem Hahn für die Pflanzen. Warum ist das so?
Auf jeden Fall. Es wird nicht überall gleich sein. Ich komme aus Wien. Das Wiener Wasser ist ziemlich hart. Also das ist sehr kalkhaltig. Das ist etwas, was Pflanzen nicht so gerne haben. Ja? Hartes Wasser. Aber Regenwasser ist weich und hat genau diese Zusammensetzung, die Pflanzen mögen.
Jetzt setzen Sie ja auf gute Strategien und kluges Wassermanagement. Wie kann das denn jetzt im Zuge des Klimawandels aussehen für den eigenen Garten?
Ja, ein bisschen ist das so, wenn man in den Süden schaut, in die Länder im mediterranen Raum, wo man ja auch immer wieder gerne auf Urlaub hinfährt. Wie machen die das dort? Ja, die haben schon immer damit leben müssen. Die ziehen Gräben, die machen Mulden neben den Pflanzen. Also all das, um Wasser zu halten und es dann langsamer versickern zu lassen. Oder sie hacken regelmäßig den Boden. Das kann man auch beobachten. Die stehen immer, das machen sie nicht, um Unkraut zu jäten, wie wir, sondern
das
einfach nur, um diese Bodenoberfläche oben aufzuhacken, weil dann unterbricht man die Kapillarwirkung und es wird verhindert, dass aus den tieferen Bodenschichten das Wasser rascher verdunstet. Das ist natürlich körperliche Arbeit, aber das kann man sehr empfehlen. Das bringt schon viel.
Jetzt gibt es auch bestimmte Pflanzen, die sich besser anpassen an Hitze- und Trockenperioden. Welche sind das zum Beispiel?
Ja, auch wieder natürlich kann man sagen, die mediterranen Gewächse ist ein gutes Beispiel dafür. Man sieht ihnen das auch an. Also pflanzenphysiologisch sieht man das. Die haben dickere Blätter, ein bisschen dickfleischigere Blätter. Denken Sie an den Rosmarin, das sieht aus wie kleine Nadeln. Ja?
Ja.
Das sind nicht diese weichen Blätter, die viel Wasser verdunsten, sondern die sind etwas, die haben sie oft eine Wachsschicht. Oder
sie speichern das Wasser.
Ja, sie haben Härchen, sie lassen es nicht, genau, sie speichern es und sie lassen es nicht so weg. Und diese Pflanzen haben natürlich einen klaren Vorteil in Trockenperioden. Also das ist auf jeden Fall so. Und diese Pflanzen haben wir auch sehr im Visier. Ja? Also das sind die wir zu den Klimagewinnern dann zählen.
Wichtig für die Pflanze natürlich auch der richtige Standort. Wie finde ich den denn überhaupt raus?
Ja, auch da ist es ganz gut, wenn man schaut, wo ist denn die Pflanze ursprünglich beheimatet, wo wächst sie, in welchem Boden wächst sie und was möchte sie. Also eine Pflanze, die in durchlässigen, sandigen Boden wächst und unter heißen Temperaturen, die mag dann auch nicht in einem Wald stehen oder in einem feuchteren Bereich neben dem Teich. Ja? Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Also ich kann halt nicht eine Pflanze, die wirklich Wasser braucht, in die pralle Sonne setzen.
Jetzt gibt es gerade in mediterranen Gärten oft so Terrassengärten. Ist das etwas, wo wir dann irgendwann auch hinkommen?
Ja, natürlich Terrassengärten. Also es ist jetzt im Hinblick auf Starkregenereignisse, finde ich das ganz wichtig. Man muss dann schon schauen, dass man nicht zu steile Böschungen und Hänge hat, wo das Wasser bei einem sehr starken Regen so richtig runterschießt und dann natürlich auch alles mitnimmt. Im Großen in der Landschaft hat man das mit so Murenabgängen. Man kann das auch im Garten haben, im Kleinen. Das heißt, wenn man terrassiert, dann kann man solche Starkregen etwas abfangen, ja.
Jetzt kennen wir das ja alle auch von den Zimmerpflanzen, wo wir nicht genau wissen, Mensch, habe ich zu viel gegossen, habe ich zu wenig gegossen? Wie finde ich das denn überhaupt raus?
Ich mache es immer noch mit der guten alten Fingerprobe, also einfach in die Erde greifen, ein bisschen hinunter, nicht nur an der Oberfläche und man spürt das dann. Also wenn das staubtrocken ist, da ist Handlungsbedarf. Aber da muss man aufpassen, weil weil Sie jetzt Blumentöpfe ansprechen. Wenn man Blumentöpfe so richtig austrocknen lässt, dann ist das keine gute Sache, weil die dann, wenn man sie gießt, dann rinnt das so richtig durch. Das heißt, sie verlieren etwas an ihrer Vitalität und Wasserspeichervermögen. Ja.
Das ist ganz interessant. Sie erziehen sich Ihre Pflanzen auch, dass sie am Ende gar nicht so viel Wasser benötigen. Wie gehen Sie denn so ein Thema an?
Ja, weniger ist in dem Fall mehr. Das ist so das Grundprinzip des Pflanzenerziehen, weil Sie es so angesprochen haben. Wenn die Pflanzen nämlich verwöhnt werden, sprich ich auch beim Rasenbewässern, ich bewässere jeden Tag, manchmal sogar zweimal und immer wenig, dann bilden sich bei den Pflanzen die Wurzeln an der Oberfläche, nämlich diese Faserwurzeln, die auch das Wasser aufnehmen können, um die es jetzt geht, und gehen nicht in die tiefen Bodenschichten hinein. Das heißt, wenn ich eher seltener bewässer und dafür wirklich durchdringend und nachhaltig, dann müssen die Pflanzen ihre Wurzeln in die Tiefe schicken, um über die Runden zu kommen. Und das ist aber dann auch ein Vorteil, wenn es eine Trockenperiode gibt, was ja im Sommer immer wieder der Fall ist, weil dann sind sie schon unten in den tiefen Bodenschichten.
Klingt ja so ein bisschen wie bei einer Erziehung nicht verhätscheln.
Ja, das ist im Grunde genommen. Es ist so wie bei Menschenkindern auch. Ein bisschen zu sehr verhätscheln führt nicht immer ans Ziel.
Jetzt kommen Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Stuttgart, von Ralf Lampe zum Beispiel, weil er schreibt, habe eben gehört, dass Regenwasser für Gartenpflanzen das Beste ist. Jetzt habe ich viele Jahre mit Tomaten ein Problem gehabt, da sie schwarze Flecken bekommen haben. Gartenexperte sagte mir, das liegt am Regenwasser. Tomaten mögen lieber Wasserhahnwasser. Stimmt das? Oder kann ich das Regenwasser irgendwie doch für die Tomaten verwenden? Was sagen Sie?
Also ich würde das Regenwasser auf jeden Fall auch für die Tomaten verwenden. Ich würde sagen, Regenwasser können Sie für alle Pflanzen verwenden. Aber bei den Tomaten ist das Problem ein ganz anderes aus meiner Sicht. Die mögen kein Wasser von oben. Nämlich
schlecht in der Natur.
Ja, also vor allem deshalb, weil wenn sie zu lange wasserbenetzte Blätter haben, dann bilden sich Pilzkrankheiten leichter. Die mögen dieses feuchte Milieu auf den Blättern. Das ist gerade bei den Tomaten immer wieder ein Problem und ganz gut ist, wenn man die überdacht. Also entweder man stellt sie in Töpfen an die Hausmauer, wo noch so ein Dachvorsprung ist, oder aber man baut richtig ein kleines Dach, am besten natürlich mit einer Verglasung oder mit Plexiglas, dass noch ein Licht durchkommt und dann sind die geschützt vor diesen Regengüssen.
Das sieht man ja tatsächlich sogar öfter bei den Tomatenpflanzen.
Ja, das hat sich jetzt schon ziemlich herumgesprochen. Man kann es natürlich auch in einem Glashaus ziehen. Die Tomaten hat ja nicht jeder ein Glashaus, aber so ein kleines Dach ist schnell hergestellt. Ja.
Wie ist es denn gerade im Sommer, sind die Menschen im Urlaub und wollen natürlich, dass ihre Pflanzen weiter wachsen. Sie haben da auch noch Gießtechniken und Tricks, wie man damit umgehen kann, wenn nicht unbedingt die Nachbarin der Nachbar Zeit hat, die Pflanzen zu gießen.
Ja, am schwierigsten oder das heißeste Thema sind die Blumentöpfe, weil die haben ja nur einen kleinen Wurzelraum zur Verfügung und der ist auch schnell ausgetrocknet. Und da gibt es bei den Blumentöpfen verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist eine verkehrte Flasche. Also es kann Eine Gasflasche ist hübscher, eine Plastikflasche tut es auch. Man kann dann diesen Verschluss anstechen, sodass es wie ein Sieb unten ist und dann wird das mit Wasser gefüllt, verkehrt in die Erde gesteckt und dann gibt diese Wasserflasche einfach nach und nach das Wasser ab. Und das hat auch was mit der, sie gibt immer nur so viel Wasser ab, wie auch die Erdfeuchte es braucht. Ja.
Das funktioniert tatsächlich.
Ja, das ist dann, die Erde saugt mehr, wenn sie trockener wird und damit bleibt sie immer gleich feucht. Ja. Das ist sehr einfach zu machen, da gibt es auch schöne Glasbläsereien mittlerweile in diesem System. Und man kann aber auch so Tonkegel in die Erde stecken, wo dann eine Art Docht in einen Wasserkübel hineinragt und dann saugt sich auch hier die Feuchtigkeit ins Erdreich.
Also jede Menge Möglichkeiten. Und Sie können den Himmel schon lange vorm Regen deuten. Wie das denn?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen ein verloren gegangenes Wissen unserer Großeltern. Wo man das noch nicht so mit den Geräten gemacht hat, was man natürlich auch kann. Ja. Man kennt das vom Wandern eigentlich. Und da, wenn man so in die Ferne schaut und es ist alles so wunderbar klar und nahe und man denkt sich, ja, das ist ja wunderbar, wunderschön, da bleibt es jetzt so und dann ist genau das Gegenteil der Fall, weil so eine klare Sicht verspricht eigentlich nichts Gutes. Also nichts Gutes beim Wandern, da ja. Kommt dann der Regen. Gärtnerisch gesehen verspricht sie natürlich was Gutes, wenn wir auf den heiß ersehnten Regen warten. Ja?
Kommt immer auf die Perspektive an.
Genau.
Wie deuten Sie das Abendrot?
Das Abendrot bringt auch nichts Gutes. Und vor allem, wenn Sie diesen Hof sehen, auch um den Mond oder um die Sonne, dann wird es, also nichts Gutes, jetzt habe ich schon wieder so gesagt, für uns was Gutes, ja.
Also für uns. Seien Sie nicht so negativ.
Ja, genau. Für uns ist ja der Regen gut, ja. Also es deutet auf Regen hin, ja. Und man kann das auch, man muss nicht immer nur in den Himmel schauen. Man kann auch auf den Boden schauen und den Klee beobachten. Wenn er alles hängen lässt, dann wird es wahrscheinlich bald regnen. Oder wenn die Ameisen so hektisch herumlaufen, dann, die haben da schon zu tun, ja. Die haben ja ihren Ameisenstaat und die wissen alle ganz genau so, jetzt müssen wir noch die Schäfchen ins Trockene bringen.
Sie gucken sogar auf die Spinnen in Sachen Wetter.
Ja, weil die machen ihre Spinnennetze nur bei Trockenheit. Das heißt, wenn die gar nichts machen, dann können sie sich denken, dass es regnen wird.
Also eigentlich logisch.
Ja, eigentlich logisch, ja, weil dann ist ja alles wieder kaputt. Ja, also man kann ein bisschen wacher in die Natur schauen und dann weiß man vielleicht, ob es noch notwendig ist, heute zu gießen oder ob nicht schon ein Regen bevorsteht.
Eine ganz grundsätzliche Frage hat Annemarie uns per Mail ins Studio geschickt. Sie möchte nämlich wissen, wann ist denn überhaupt die beste Tageszeit zum Gießen?
Ich finde in den Abend- und Morgenstunden, wobei das kommt dann immer darauf an, wer viele Schnecken im Garten hat, soll es lieber in den Morgenstunden tun. Weil wenn man in den Abendstunden dann gießt, dann befeuert man wieder leider die Schnecken, die das sehr gerne haben, dass es feucht ist. Ja, die zieht man dann richtig an. Also die Morgenstunden, bleiben wir mal bei den Morgenstunden und auf keinen Fall in der heißen Mittagssonne, weil wenn Sie da gießen, dann wirken diese Tropfen wie ein Brennglas und da kann es wirklich durchaus passieren, dass die Blätter dann braune Flecken haben und verbrannt und beschädigt sind. Ja.
Auf Vorrat gießen lässt sich wahrscheinlich nicht, ne?
Leider noch nicht, das gibt's nicht.
Dann schickt uns Bernhard Hofhauer aus Neudenau eine alte Weisheit. Er sagt, einmal hacken und dreimal gießen. Kennen Sie das auch?
Ja, das ist das, was wir eh auch schon vorhin besprochen haben. Ich finde, das Hacken ist ganz wichtig und das sollte in Zukunft mit dabei sein, weil damit kann man Wasser sparen. Man braucht dann weniger gießen. Also ich würde fast sagen, man kann auch sagen, zweimal hacken und nur zweimal gießen, dann funktioniert es auch noch gut.
Sie geben Tipps für die richtige Gießstrategie. Das gilt zum Beispiel auch bei Bäumen. Wo nehmen die das Wasser am besten auf?
Ich vermute, Sie sprechen jetzt den Wurzelraum an. Ja, man kann sich das so vorstellen. Der Wurzelraum ist immer ungefähr in dieser Größe wie die Baumkrone. Das heißt, man sieht diese Kronentraufe und genau darunter befindet sich also der Wurzelbereich. Wenn das ein sehr, sehr großer Baum ist und man geht mit dem Gartenschlauch hin und gießt genau zum Stamm, dann bringt das aber nicht so viel, wie wenn ich eher im äußeren Kronenbereich gieße, weil genau dort sind dann diese Faserwurzeln, die ja auch am besten das Wasser aufnehmen.
Das wird wahrscheinlich häufig falsch gemacht, ne?
Ja, vermutlich. Also ich meine, es wird nichts ausmachen, wenn Sie eine Jungpflanzung an einen kleinen Baum oder einen kleinen Strauch haben, weil dann ist ja der Wurzelraum auch, also der Wurzelballen noch nicht so groß. Aber bei großen Pflanzen macht es doch tatsächlich etwas aus, sich da etwas vom Stamm wegzubewegen. Ja?
Ist interessant, was beim Gärtnern alles einen Unterschied macht, zum Beispiel auch, ob eine Pflanze gesät oder gepflanzt wurde.
Oh. Ja, weil eine Pflanze, die aus einem Samenkorn genau an der Stelle gedeiht, an der sie auch später stehen soll, die ist von Jugend an das gewöhnt. Ja. Darum ist es zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn Sie Pflanzen einkaufen aus einer regionalen Baumschule, wo die Pflanzen in Ihrem Klima und Boden schon herangezogen wurden, weil sie ja dann auch viel besser bei Ihnen im Garten zurechtkommt. Ja. Als Sie nehmen dann Pflanzen von weit her transportiert, die ganz andere Verhältnisse gewöhnt sind.
Klar, dieses Umgewöhnen ist einfach immer schwierig. Wie erhalten wir uns denn Pflanzenvielfalt?
Das ist ein großer Punkt, also überhaupt in der Natur gesehen und auch im Garten. Aber ein Naturgarten hat eine gewisse Pflanzenvielfalt. Und es ist zum Beispiel schön, wenn man Blumenwiesen ansieht, wenn man bunte Mischungen, Wildstrauchhecken anlegt, alles möglichst artenreich und bunt gestaltet, weil es ist sozusagen das Gegenteil einer Monokultur. Wenn man alles in Reihe und Glied und in, kann man natürlich auch, der Garten ist ein Kulturland und das heißt nicht, dass man nicht auch einmal eine Hecke aus gleichen Pflanzen setzt und schneidet. Ja. Aber das Großteil des Gartens sollte vielfältig gestaltet sein.
Sie haben eben schon berichtet, Ihr Vater hat aus Ihrem Garten am Rande des Wienerwalds einen Ziergarten gemacht. Da haben Sie wahrscheinlich dann alles auch noch mal über den Haufen geworfen, oder?
Sagen wir es mal so, es ist ein Generationengarten, also wir sind da immer noch alle in diesem Garten und es ist eine behutsame Ablöse. Ja? Man kann da nicht mit der Tür ins Haus fallen. Natürlich habe ich eigene Vorstellungen und ich würde sagen, das geht wieder mehr in die Richtung meiner Großeltern. Und während mein Vater, für ihn war das höchste Glück, einen Ziergarten anzulegen nach Kriegszeiten, eben ist es für mich jetzt wieder wichtig, das eigene Obst und Gemüse auch zu haben.
Was ist bei Ihnen schon da?
Ja, ich habe ein Gemüsebeet und ich mache das auch mit dem Fruchtwechsel, weil das finde ich also ganz wichtig, dass da eben, weil wir gerade über Vielfalt gesprochen haben, da gehört auch die Fruchtfolge. Ist auch wichtig, dass ich nicht immer die gleichen Pflanzen in diesem Boden habe. Das heißt, ich wechsle im Gemüsebeet und ich breite mich aber nicht so sehr noch aus. Also mein Gemüsegarten ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich einmal haben möchte, sondern noch kleiner.
Wir wollten darüber sprechen, welche Pflanzen bei Ihnen schon im Garten gelandet sind, die sich tatsächlich an diesen Klimawandel anpassen.
Ja, ich bin jetzt in freudiger Erwartung. Ich habe zwei Granatäpfelbäume gesetzt. Zwei, weil die müssen nebeneinander stehen, dann befruchten sie sich besser. Und ich habe auch eine Indianerbanane. Aber die ist selbst fruchtbar. Also darum, man muss immer ein bisschen nachfragen, auch in der Baumschule, wenn man das kauft, welche Sorten man kauft. Weil es sind, man muss wissen, ob die sich selbst bestäuben oder nicht. Man muss wissen, wie klimafit sie sind, wie robust sie sind. Also Beratung macht da schon viel aus, weil sich auch so viel tut in letzter Zeit. Ja.
Wo Sie die Baumschulen gerade ansprechen, haben die sich denn schon darauf eingestellt, mit einem anderen Angebot auf den Klimawandel?
Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ein großes Thema und wie gesagt, es läuft so ein bisschen unter den Klimagewinnern und da weiß man dann schon, was man nehmen kann. Ja.
Sie haben schon lange ein Medienbüro Garten. Wie kam es denn dazu, dass dieses Thema Garten bei Ihnen dann so groß geworden ist?
Ja, begonnen hat es, da war ich 12 Jahre alt, in unserem Garten. Mein Vater hatte eine kleine Druckerei und ist ein Publizist, wie auch meine Mutter, haben sie beide Publizistik studiert. Und er aber hat das nicht so wahnsinnig gern gemacht mit der Druckerei, weil das war der Wunsch am Sterbebett des Großvaters, also ganz dramatische Familiengeschichte. Und er hat dann als Ausgleich zu Garteln begonnen. Wir sagen Garteln in Österreich. Und das hat ihm in seinem Leben sehr viel Glück bedeutet, dieses Gärtnern. Und das habe ich als Kind so mitbekommen. Also das Glück war nicht der Betrieb, die Druckerei, sondern das Glück war der Garten.
Der Ausgleich.
Genau, der Ausgleich. Und ich habe halt als Kind immer mit ihm gegangen und habe mit 12 Jahren gesagt, ich werde Gärtnerin. Und so war das dann auch. Und er hat aber immer gesagt, ich habe noch eine Schwester, zwei Mädchen, macht das, wofür euer Herz schlägt, weil ich konnte es nicht. Und ja, so kam es einmal dazu, dass ich diese Gartentechniker-Ausbildung gemacht habe. Und dann, sollte es schicksalshaft so sein, dann bin ich nach und nach, erst war ich ganz normal Gartengestalterin, habe Pläne gezeichnet, war auf Baustellen, Gärten angelegt und kam dann in die Berufsvertretung und es hat alles mit der Pressearbeit für Gärtner und Floristen begonnen, wo das dann schon ein bisschen in diese Richtung meiner Eltern gegangen ist. Und schließlich bin ich in einem Buchverlag gelandet und da war dann der Schritt nicht mehr weit, das Medienbüro selbst zu eröffnen. Und jetzt ist es halt, ich sage mal, back to the roots. Ja. Es ist
schließt
ein bisschen,
sich der Kreis, ne?
Schließt sich der Kreis. Es ist so, dass ich jetzt doch wieder diese Mischung meiner Eltern bin. Ja.
Wobei Sie unterwegs sind mit vielen Vorträgen. Wie lautet ein Vortragsthema bei Ihnen? Mit was sind Sie da gerade unterwegs?
Naja, das ist jetzt gerade mein heißes Thema, ist der Garten im Wandel. Das Klimagärtnern und was ich dabei möchte, ist ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Also eine Mutmachgeschichte sollte das Ganze sein. Ja. Einfach mit ein paar praktischen Tipps, aber das Positive auch zu sehen beim Gärtnern im Wandel. Ja.
Jetzt ist bei uns heute der Thementag Wasser, um einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Das Thema Gärtnern, Gärtnern im Wandel. Haben Sie den Eindruck, das Bewusstsein für Ihr Thema ist da?
Ja, absolut. Also ich habe noch nie bei einem Thema erlebt, wie wichtig das ist und wie die Resonanz und die Nachfrage auch ist. Ja, sehr wohl. Gerade in Zeiten, wo die Welt Kopf steht, ist es ganz wichtig, zu Hause im Garten oder zumindest im Blumentopf ein bisschen zu gärtnern. Ja.
Sich zu erden, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Veronika Schubert. Alles Gute.
Gerne, danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,